Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Rote Radisten. Über die Arbeiterradiobewegung der Weimarer Republik.
Es ist ein sehr schönes Kästchen, das auch seine Innereien versteckt und dann durch eine Klappe lässt sich das dann öffnen. Auch der Deckel lässt sich aufklappen, hat eine schöne Metallverzierung. Das heißt, für den, der das gebastelt hat, war das schon ein sehr hoher Wert.
Ein Detektorgerät mit viel Liebe selbst gebaut von einem Mitglied der Arbeiterradiobund-Ortsgruppe Fürth. Heute steht es sorgfältig wiederhergerichtet im Fürther Rundfunkmuseum. Sendungen hören konnte man damit nur in der Nähe einer Sendestation. Und von heutigen Hi-Fi-Ansprüchen waren die Töne aus dem kleinen Kasten natürlich weit entfernt. Trotzdem, so betont der Historiker Gerd Walter, der uns 2011 als Museumsleiter durch die Ausstellung führte, ging es beim Basteln nicht nur um den Spaß, sondern auch darum, den Arbeitern und Arbeiterinnen das Radiohören zu ermöglichen.
Komplettes Radio 1924, 25, 26 lag so zwischen, ich sage mal, 400 bis 600 Reichsmark. Facharbeiterlohn in den 20er Jahren so um die 180 bis 200 Mark. Das heißt, für einen Arbeiter war das unerschwinglich.
Dass es sich bei der Radiobastelei nicht nur um eine Randerscheinung handelte, belegen auch Erhebungen der Reichspost. Demnach waren im Jahr 1925 von 1 Million angemeldeter Rundfunkempfänger die Hälfte selbst gebaut. So erinnerte sich auch Karl Schönfelder, der in den 1920er Jahren in der Arbeiterradiobewegung in Österreich aktiv war.
Normalerweise war es so, dass natürlich die Leute, der Arbeiter, die Angestellten auch ein Interesse gehabt haben für das neue Medium. Nur haben die natürlich kein Geld gehabt, sich irgendeinen Apparat zu kaufen. Jetzt haben wir begonnen, natürlich, was ist mit den einfachsten Sachen, Detektorapparat, Walzenspulen, dann haben wir es einmal gar nicht gemacht, im Putzpasta-Schachtel drinnen, Detektorapparat und solche Sachen, haben angefangen zum Basteln.
Das Basteln und zunächst sogar das Hören waren freilich fast ausschließlich Männerdomänen. Angela Dinghaus zitiert und analysiert 2002 zeitgenössische Veröffentlichungen in ihrer Doktorarbeit Frauenfunk und Jungmädchenstunde, nicht ohne eine gehörige Portion Ironie.
Experimente wurden nicht nur im stillen Kämmerlein des Bastlers betrieben. Das technische Ungetüm okkupierte den Arbeitsplatz der Frau und störte mit einem Durcheinander von Drähten und Leitungen die häusliche Routine. Akkumulatoren, mit beißender Säure gefüllt, verunstalteten das Mobiliar und Interieur. Die giftigen Ingredienzien bildeten sogar eine neue Gefahrenquelle im Haushalt. Männliche Radiomanien und männlicher Bastelwahn taten ein Übriges, das Ehe- und Familienleben zu beeinträchtigen. Auch das Hören, in der Frühzeit des Rundfunks wohl mehr eine exklusive technische Spielerei mit Kopfhörern, scheint zunächst funkbegeisterten Männern vorbehalten gewesen zu sein.
Bis zur Räterevolution nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Rundfunktechnik vorwiegend vom Militär genutzt. Hans Bredow, der spätere Rundfunkkommissar des Deutschen Reiches, hatte schon 1917 einmal Musik an die Front gesendet, um einen Röhrensender zu erproben. Sieht man von diesem Test ab, kann der berühmte Rundspruch revolutionärer Arbeiter und Soldaten an alle vom November 1918 als erste echte Rundfunksendung in Deutschland betrachtet werden. Alle waren zu diesem Zeitpunkt nur diejenigen, die ein Rundfunkgerät besaßen und es bedienen konnten. Wenige waren das trotzdem nicht.
Man muss ja bedenken, es hat sich viele Leute gegeben, die mit dem Funk schon sehr vertraut waren. Im Ersten Weltkrieg hat Funk eine sehr große Rolle gespielt. Und diese Funker im Ersten Weltkrieg, das ist die erste Massenbasis auch von Radiohörern.
Knapp 200.000 an Funkgeräten ausgebildete Soldaten waren aus dem Krieg heimgekehrt. Nur 4 Wochen lang waren die im Reich verstreuten Funkstationen in der Hand der Revolutionäre. Doch das mag prägend gewesen sein für das hohe Kontrollbedürfnis, das in Deutschland beim Aufbau des Rundfunks ab 1922 bestand.
Es waren ja verschiedene Strömungen. Zum einen hat es eine Revolution gegeben nach einem verlorenen Krieg. Das heißt, die Obrigkeit war gegenüber dem Funkwesen in Deutschland sehr skeptisch.
Eine Forschungsmeinung geht davon aus, die Angst vor der Masse habe mit Pate gestanden bei der Gründung des Rundfunks in Deutschland. Hans Bredow, der von der Reichsregierung damit beauftragt wurde, nannte seine Rundfunkgesellschaft 1922 Gesellschaft für drahtlose Belehrung und Unterhaltung. Der Name war Programm. Zu hören waren vorwiegend Konzerte. Politik kam zunächst nicht vor. Ausgewogen und neutral sollte alles nach außen sein. Und die Reichspost kontrollierte, wer senden durfte und wer nicht. Der Berliner Börsenkurier erklärte im Oktober 1923 seinen Lesern, warum dies so sein musste und nicht anders sein durfte.
Durch die behördliche Überwachung soll den Radioamateuren das Handwerk gelegt werden. Durch den militärischen Zusammenbruch und die in seinem Gefolge auftretenden Plünderungen von Heereseigentum im Jahre 1918 sind viele unbefugterweise in den Besitz von Rundfunkgeräten gekommen. Wenn die Postbehörde jetzt nicht jede Aufstellung derartiger Geräte von der Einholung einer staatlichen Genehmigung abhängig machen würde, dann würde nachträglich der Diebstahl von Staatseigentum gewissermaßen sanktioniert werden.
Wohlgemerkt sollte auch das Empfangen reglementiert werden, wenn auch das in Herrschaftssprache geplünderte Heereseigentum senden und empfangen konnte, weil, so der O-Ton, die Schaffung eines Nachrichtennetzes durch staatsumstürzlerische Kreise befürchtet werde, wurden 1924 zeitweise die Bestimmungen verschärft. Es konnten Wohnungen ohne richterlichen Beschluss durchsucht werden und Strafen von bis zu 100.000 Goldmark oder gar Gefängnis sollten verhängt werden können. Doch für die an die Wand gemalten staatsumstürzlerischen Anstrengungen von Radiorevolutionären finden sich gar keine historischen Quellen, auch wenn es Versuche gab, illegal zu senden. Dazu Gerd Walter.
Hat es einmal gegeben, ganz am Anfang mit. Es ist aber relativ aufwendig. Also wenn ich einen Röhrensender habe, dann habe ich auch entsprechend großes Gerät. Auch von daher sind dem Grenzen gesetzt. Also es gab immer wieder mehr, sagen wir mal, im spielerischen Bereich solche Versuche.
In den Kreisen der Staatsumstürzler wurde, ganz im Gegensatz zu den Vermutungen der Reichspost, die Arbeiterradiobewegung zunächst wohl eher belächelt. Dazu sagt der Hörspielredakteur Klaus-Michael Klingsporn,
es war keineswegs so, dass SPD und KPD am Anfang das in irgendeiner Form politisch relevant fanden, sondern die fanden das eigentlich alles Rumspielerei und dummes Zeug.
Klingsporn hatte 1988 für eine studentische Arbeit über die Arbeiterradiobewegung tief in den Archiven gegraben. Seinen damaligen Recherchen entstammt auch das folgende Zitat.
Man nimmt schlechthin an, die Beschäftigung mit dem Rundfunk sei eine bessere Spielerei, die sich für den klassenbewussten Arbeiter ganz und gar nicht lohnt, die ihm nur Zeit wegnimmt.
So klagt noch 1928 ein Mitglied des Arbeiterradiobunds Deutschland. Der hatte sich 3 Jahre zuvor in Abgrenzung zu bürgerlichen Funkamateuren gegründet, um zumindest Einfluss auf das neue Medium zu nehmen. Tatsächlich war die Haltung der SPD nicht sehr kritisch gegenüber der Entwicklung des Rundfunks, in dem Industrie und Staat die Fäden hielten, die Arbeiterbewegung aber ausgrenzten.
Die Kommunisten hingegen neigten zu einer Propaganda des Nichthörens, wie Klaus-Michael Klingsporn in seiner Arbeit konstatierte, da sich der Rundfunk in den Händen der kapitalistischen Gesellschaft befinde und erst nach der Revolution restlos in den Dienst des menschlichen Fortschritts gestellt werden könne.
Seit den Anfängen der Arbeiterradiobewegung existierte die Forderung nach einem eigenen Sender. Einheitliche Pläne, wie man einen solchen nutzen wollte, gab es freilich nicht. ein Mitglied des Arbeiterradiobunds Österreich, vermutlich spricht hier Otto Stüber, erinnerte sich, wie er die sozialdemokratische Parteiführung für seine Pläne gewinnen wollte. Er brachte das Argument vor, man könne im Krisenfall mit einem solchen Sender den Republikanischen Schutzbund mobilisieren, die bewaffnete Arbeiterwehr der österreichischen Sozialdemokraten.
Ich habe also, um auf den Zweck Ihres Besuches, meine Herren, zurückzukommen, mir vorgestellt, ehrlich vorgestellt, wenn wir mit Unterstützung, natürlich auch finanzielle Unterstützung der Partei, einige solche Sendeanlagen bekämen, dann wäre das Problem für den Schutzbund im Alarmfall gelöst, weil man braucht ja dann nur in Atnan, wo eine große Schutzbundorganisation war, in Steyr, einen solchen Empfänger aufstellen, und wenn der Gruber schreit, hallo, zu den Waffen, dann ist alles geschehen und die Polizei kann da nichts abschneiden und nichts verbieten und sie hört ja gar nichts, wenn sie nicht die richtige Welle hat.
Unterstützung durch Parteifunktionäre der SPD gab es für solche Forderungen auch in Deutschland kaum. Der politische Kampf des Arbeiterradioclubs galt denn auch mehr und mehr der Partizipation und der Mitbestimmung der Sendeinhalte.
Man ist gar nicht so weit gegangen, dass man einen eigenen Arbeitersender haben wollte, aber man hat eine Stunde in der Woche oder alle drei Tage Rundfunksendung machen wollen. Das ist natürlich, muss man sagen, abgelehnt worden, weil die Obrigkeit auch ganz andere Interessen hatte. Und mit, sagen wir mal, sozialistischen Bewegungen wahrlich wenig im Hut hatte, auch wenn das sozialdemokratisch beteiligte Regierungen waren.
Derweil eroberte der Rundfunk trotz mangelnder Information, wirklichkeitsferner Belehrung und seichter Muse, wie ein Zeitgenosse rügte, die Gunst der Massen. Mithilfe des neuen Mediums hielt der Jazz Einzug in die Kultur der Deutschen und Künstlerinnen wie Lillian Harvey erfüllten mit ihren Schlagern psychologische, aber auch soziale Bedürfnisse des Industriezeitalters.
Das kann das Leben nur einmal geben, vielleicht ist morgen schon vorbei. Das kann das Leben nur einmal geben.
Doch sonst fehlt nicht das Allerkleinste da. Zwei helle Zimmer, Küche, Loggia, WC und Korridor. Wir zahlen keine Mieten mehr, wir sind im grünen Zuhause.
Wenn unser Nest noch kleiner wäre, das macht uns wirklich nichts aus.
1,50 Meter im Quadrat, wir haben ja wenig Gepäck. Und wenn's hinten nur ein Gärtchen hat für Spinal und Kopfsalat, dann sind wir nie wieder weg.
Der Rundfunk sollte nach der Maßgabe des Reichsrundfunkkommissars Hans Bredow unparteiisch sein. Vorträge, die unter dem Verdacht des Politischen standen, wurden kontrolliert und zensiert. Dies hinderte freilich nicht, wie die Zeitung des Arbeiterradiobunds vielfach kritisierte, dass Nationalismus und Revanchismus in den Sendungen Raum fanden. Denn was unparteiisch war, bestimmten die, die das Medium kontrollierten. So schreibt Kurt Tucholsky in seinem Essay »Der politische Rundfunk«:
Die ganze Frechheit der nationalen Kreise, die ganze Schlappheit der Opposition liegt schon in diesem Faktum, dass das, was diese Burschen »nationale Gesinnung« nennen, als selbstverständlich vorausgesetzt wird.
Als selbstverständlich und normal galt dann eben, nationale Themen mit patriotischem Pathos vorzutragen. Hier ein Auszug aus der Rundfunkreportage von 1930 über die Befreiungsfeier in Trier anlässlich des Abzugs der alliierten Besatzungstruppen.
Man meint fast, ganze Stadt Trier wäre versammelt. 20.000, 30.000 Menschen, wie vermögen es sein. Und wir, die wir heute Mittag hierher kamen, in die alte Kaiserstadt an der Mosel, wir sahen, wie uns die Freude der Bürger entgegenflog. Kein Auto ohne Fähnchen, Daxameter weithin begrenzt. Kein Haus ohne Flagge, vor allem vorherrschend die Farben der Stadt Trier, gelb-rot. Denn mitten dieses Trubels, wie ein Wächter aus alter Zeit, die Porta Nigra, heute Abend in Strömen von Tausenden in den Festplatz reisen.
Und nun wird sprechen der Herr Oberbürgermeister von Trier, Dr. Weitz.
Deutsche Frauen, deutsche Männer, Trier ist frei. Der letzte Franzose hat die Mauern unserer Stadt verlassen. Die fremden Fahnen am deutschen Rhein sind niedergegangen. In die finstere Nacht versunken ist das Leid und die Schmach fast zwölfjähriger militärischer Fremdherrschaft. Der tausendjährige Traum Frankreichs nach der deutschen Rheingrenze ist ausgeträumt.
Kritik tat also Not, und so war Kritik am bürgerlichen Rundfunk auch eine der wichtigsten Aufgaben der verschiedenen Zeitungen, die von den Organisationen der Arbeiterradiobewegung im Laufe der Jahre herausgegeben wurden. Kritik an den hohen Rundfunkgebühren, Kritik an rechter und religiöser Propaganda, an der mangelnden Repräsentation der Arbeiter und Arbeiterinnen in den Sendungen und auch am Frauenbild, wie es vom Weimarer Rundfunk reproduziert wurde.
Speziell für Frauen sendete die Deutsche Welle 1926 zwar erstmals die Stunde der Hausfrau und Mutter, auch sprachen hier die Frauen selbst. Das Programm stand allerdings unter dem Einfluss konservativer Hausfrauenverbände. So kritisiert Margarete Bauer 1926 in Der Neue Rundfunk:
Wie die bürgerlichen Frauenzeitschriften von Der eleganten Welt und Der Dame bis zur Berliner Hausfrau, so ist das Niveau der gebotenen Vorträge. Die Proletarierfrau kommt nicht zu Wort. Und auch wirklich ernsthafte und tiefer schürfende Frauenfragen werden nicht behandelt. Wie wäre es, wenn nach Die Frau am Teetisch auch einmal das Thema folgte, ein Arbeiterhaushalt? Und wie wäre es, wenn man statt des gewiss für manche Damen hochinteressanten Referates »Kann ich mit einer Freundin reisen?« einen Gewerkschaftsbeamten zu einem Vortrag über die Lage der Heimarbeiterinnen aufforderte. Manche Dame, die bequem in ihrem Gobelinsessel gelehnt ihre Radiostunde hört, würde dann vielleicht auch belehrt, dass es noch ernstere Sorgen gibt, als die, ob das Grau der Schuhe genau zu dem neuen Komplett passt.
Sicher differenzierte sich das Radioprogramm im Laufe der Jahre aus und öffnete sich in begrenztem Maß auch für die bürgerliche Frauenbewegung. Doch noch 1931 veröffentlichte die kommunistische Radiozeitung Arbeitersender das folgende Gedicht.
Das ist der Frauenfunk. Man saß gerade beim Modetee und sprach von einem zartrosa Frühlingskomplett, eine Schöpfung von Herbig und Söhnen. Da begann der Rundfunk zu klönen. Entzückend, meinte die dicke Frau Klein, man kommt uns mit Griechisch und mit Latein. Asparagus hören Sie heißt Spargel. Doch wie übersetze ich Quargel? Erziehung ist alles, erklärte Frau Blunk. Ich bin restlos begeistert vom Frauenfunk. Er bringt so gebildete Themen. Möchten Sie eine Praline nehmen? Ich finde den Rundfunk ja einfach enorm. Erziehung zur Ehe und Ehereform war neulich ein Vortrag gewesen. Haben Sie Van der Velde gelesen? Na, manchmal gähnte die dicke Frau Klein, da könnten die Vorträge stilvoller sein. Wie neulich die Fürsorgeärztin gesprochen, da habe ich schleunigst den Strom unterbrochen. Ich bitte Sie, protestierte Frau Blunk. Beim Muttertag hat sich der Frauenfunk dagegen doch fabelhaft benommen. Meine Kinder sind alle mit Geschenken gekommen. Während dieses Frauengespräch sich begab, trug man eine proletarische Mutter zu Grab. Und die Frau, die kein Pfarrer zu Grabe trug, die hatte an einem Geschenk genug. Wovon die Welt mit Entsetzen spricht, den Frauenmord, Paragraf 218, den kennt der Rundfunk nicht.
1929 spaltete sich die Arbeiterradiobewegung. Hintergrund waren wachsende Konflikte zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten. Es gab zunehmend Kritik an der hinhaltenden Politik der SPD angesichts der wachsenden Faschismusgefahr. Die KPD schloss sich der gegen die SPD gerichteten Sozialfaschismustheorie an und am 1. Mai und folgenden Tagen wird in Berlin auf Anweisung des SPD-Innenministers und des sozialdemokratischen Polizeipräsidenten ein Blutbad unter Demonstranten und Unbeteiligten angerichtet.
Die Sozialdemokraten drängten die Kommunisten aus dem Vorstand. Nun gab es zwei Organisationen, den eher sozialdemokratischen Arbeiterradiobund ARBD und den kommunistisch orientierten FRBD, den Freien Radiobund Deutschland.
Man hat ja auch in der Arbeiterradiobewegung dann diese Spaltung in sozialdemokratisch orientierte und kommunistisch orientierte Leute. Aber im Wesentlichen war das wohl eine Sache, die von oben nach unten gekommen ist und nicht aus der, sagen wir mal, rundfunkbegeisterten Arbeiterschaft.
Meint der Historiker Gerd Walter.
Doch zwischen den beiden Strömungen gab es bedeutende Unterschiede, was das Verhältnis zum Medium Rundfunk und seiner Organisation, die Forderungen und Nahziele anbelangte. Sozialdemokraten hatten die Forderung nach eigenen Sendern längst aufgegeben. Sie zielten auf Reformen und waren in den Kontrollgremien des späten Weimarer Rundfunks vertreten.
Die KPD jedoch war, anders als die NSDAP, während der ganzen Weimarer Zeit grundsätzlich vom Rundfunk ausgeschlossen. Kein Wunder also, dass die kommunistische Arbeiterradiobewegung nicht auf Reformen hoffte, sondern fundamental Opposition bezog. Gefordert wurden proletarische Kurzwellensender und es wurde gegen den Rundfunkfaschismus Stellung bezogen.
Der FRBD, der Freie Radiobund Deutschlands, forderte Arbeitersendestunden, die von der Interessensgemeinschaft für Arbeiterkultur gestaltet werden sollten, sowie einen Programmaustausch zwischen deutschen und sowjetischen Rundfunkanstalten. Dennoch dürfte der Arbeitersender, das war die Zeitschrift des FRBD, nicht ernsthaft damit gerechnet haben, dass der folgende, im Februar 1932 abgedruckte Programmvorschlag für den 1. Mai Berücksichtigung durch die Deutsche Welle finden würde.
7 Uhr, Morgenmusik des proletarischen Blasorchesters Leipzig.
8 Uhr, Bekanntgabe der Stellplätze für die Demonstration.
8.30 Uhr, Verlesung des kommunistischen Manifestes.
9 Uhr, Vortrag, Körperkultur und Lebensreform im Arbeitsleben.
10.30 Uhr, Demonstrationsübertragung und Reportage.
11.30 Uhr, Ansprachen von den Sammelplätzen der Demonstration.
12.15 Uhr, Mittagskonzert des Roten Orchesters Erwerbslose.
15 Uhr, Konzert des Mandolinistenorchesters Freiklang.
15.45 Uhr, Übertragung der Maifeier der Moskauer Arbeit.
16.30 Uhr, Vortrag Lenins.
17 Uhr, Massenchorkonzert der Volkschörin Freiheit.
18 Uhr, Gedenkrede. Der 1. Mai, der Weltfeiertag des Proletariats.
19.15 Uhr, proletarische
Bühne. 20 Uhr, proletarisches
Kabarett. 22 Uhr, Übertragung der internationalen Sendungen des Moskauer Gewerkschafts.
Der Freie Radiobund entwickelte in der kurzen Zeit seines Bestehens interessante Praxisformen. Die Idee des Zahlstreiks wurde nochmals aufgegriffen. Die Aktion richtete sich gegen den zunehmenden Einfluss der NSDAP auf den Rundfunk. Rote Radisten, Techniker der Arbeiterradiobewegung, bauten Verstärkeranlagen für Lautsprecherwagen. Die fuhren durch Berlin, übertrugen Agitation und spielten verbotene Lieder. Sogenannte Abhörgemeinschaften wurden organisiert, in denen die politische Berichterstattung diskutiert und kritisiert werden sollte. Der Arbeitersender druckte Anleitungen ab, wie der Empfang verstärkt werden konnte, um Radio Moskau empfangen zu können.
1933 wurden beide Organisationen, der Sozialdemokratische Arbeiterradiobund und der Kommunistische Freie Radiobund von den Nationalsozialisten, verboten. Der Rundfunk wurde zum Propagandainstrument der Nazis umfunktioniert. Nicht einmal eine Dekade hatte die Arbeiterradiobewegung Zeit gehabt, um konkrete Alternativen in Sachen Rundfunk zu entwickeln.
Zu einem ernstzunehmenden Kampf um das Medium war es nie gekommen. Der Grund, so Klaus-Michael Klingsporn, die Analyse der Weimarer Rundfunkorganisation durch die Arbeiterradiobewegung habe viel zu kurz gegriffen. Während die KPD-nahen Radiofreunde die Veränderung auf nach der Revolution vertagten, wollte der SPD-Flügel einfach nur selbst in die Überwachungs- und Kontrollgremien. Das wesentliche Merkmal des Rundfunks aber war sein staatsnaher, regierungskontrollierter Charakter. Und den habe die Arbeiterradiobewegung schlicht nicht ins Feuer ihrer Kritik genommen.
Das Problem, dass man die Struktur, die der Weimarer Rundfunk hatte, bei beiden Gruppen überhaupt gar nicht erkannt hat. Und diese Regierungskontrolle, die letztendlich von vornherein eine wirkliche Arbeit ausschließt, die in irgendeiner Form wirklich programmverändernd ist, das haben die bis zum Schluss nicht erkannt. Und das, was dann im Faschismus ja eigentlich mit einem Handstreich gemacht werden konnte, indem man einfach in diesen Gesellschaften nur Vorsitzende austauscht und damit das ganze Programm gleichgeschaltet hat, das haben die überhaupt nicht gesehen. Ja? Also letztendlich haben sie da auch überhaupt keine Reform der Strukturen angestrebt, sondern sie wollten halt eigentlich nur eben daran teilhaben, an diesen Kontrollmechanismen, also auch Vertreter in den Beiräten haben, aber eben nichts an den Strukturen wirklich verändern. Das ist die größte Kritik, die man daran haben kann, weil sie haben einfach nicht begriffen, was sie da eigentlich vor sich haben. Sind sie nicht die einzigen gewesen im Übrigen.
Es sprachen Nadja Benewitz und Michael Liebler, Martina Fries und Alexandra Sommer.
Mit Musik von David Chestai, Qualeun, Peter Kreuders, Werner Richard Heimann und anderen.
Wir bedanken uns bei unseren kenntnisreichen Interviewpartnern Klaus, Michael Klingsporn und Gerd Walter. Weitere Quellen waren Peter Dahl, Arbeitersender und Volksempfänger und Angela Dinghaus, Frauenfunk und Junge Mädchenstunde.